Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Raphael Smarzoch am Mikrofon. Guten Tag. Am 26. März hat das Europaparlament der umstrittenen Reform des Urheberrechts zugestimmt. Es geht darum, das in analogen Zeiten entstandene Urheberrecht an unsere digitale Gegenwart anzupassen. Dank dieser Reform sollen Kreative, beispielsweise Musiker, Schriftsteller oder Filmemacher, schon bald fair entlohnt werden, wenn ihre Produkte im Internet hochgeladen werden. Etwa auf Plattformen wie YouTube oder Facebook. Die großen IT-Konzerne verdienen mit diesen Inhalten Geld, während die kleinen Urheber nichts von dieser digitalen Verwertung haben. Daher sollen nun die Konzerne zur Verantwortung gezogen werden und darauf achten, was bei ihnen hochgeladen wird. Dazu braucht es Technik, die viel zitierten sogenannten Upload-Filter. Und diese Filter, so sagen Kritiker, seien noch sehr fehleranfällig. So könnte es durchaus passieren, dass falsche Inhalte gesperrt werden und Bilder, Fotos oder Remixe jeglicher Art einfach aus dem Netz verschwinden. Außerdem müssen Suchmaschinen für angezeigte Artikel Geld an Verlage zahlen. Allerdings regen sich auch hier wieder kritische Stimmen. Entlohnt werden angeblich nur die Verlage und nicht die Autoren. Eine vertrackte Situation, die auch auf einen größeren Sachverhalt verweist. Vielleicht in Form einer Kritik zwischen Jung und Alt und ihrem Umgang mit dem Netz und, um es ganz groß zu fassen, der Frage nach einer nachhaltigen Gestaltung der Zukunft Europas. Kein Wunder, dass es dazu viele unterschiedliche Meinungen aus Politik und Kultur gibt.
Ein rabenschwarzer Tag heute für ein freies Internet.
Hier geht es nicht um Zensur, hier geht es nicht um Eingriff in die Meinungsfreiheit, sondern es soll endlich eine Regelung dafür geschaffen werden, dass urheberrechtlich geschützte Werke, also das, was die Kreativen schaffen, entgolten werden soll.
Remix-Kultur, einfach, dass Leute irgendwie aus vorhandenen Dingen was machen, Parodien machen, Satire machen. Solche Dinge geraten auf jeden Fall in Gefahr. Da geht Internetkultur verloren.
Diese Upload-Filter haben das große Problem, dass sie zum einen gar nicht richtig funktionieren und dass sie zum anderen am Anfang für Urheberrechtliches eingesetzt werden und dann irgendwann auch für politische Geschichten.
Ich sehe die Angst hier in diesem Fall völlig unbegründet, weil hier geht es in erster Linie darum, Urheber zu vergüten von den großen Plattformen, die mit deren Inhalten einen Haufen Geld machen, seit Jahren und seit 20 Jahren sich rausreden, dass sie nicht dafür verantwortlich seien.
Ich habe gesagt, nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern.
Die Urheberrechtsreform, ein schwarzer Tag fürs Internet. Darüber möchte ich in der heutigen Ausgabe der Streitkultur sprechen, und zwar mit dem Filmkomponisten, Urheberrechtsaktivisten und GEMA-Aufsichtsrat und Befürworter der Copyright-Reform Matthias Hornschuh, den ich bei mir im Studio begrüße. Guten Tag, Herr Hornschuh.
Hallo.
Zugeschaltet aus München ist der Verleger, Autor und Gegner der Urheberrechtsreform Christian Schiffer. Guten Tag, Herr Schiffer.
Guten Tag.
Wie in jeder Streitkultur haben Sie beide nun eine Minute Zeit, Ihre Positionen darzulegen. Herr Hornschuh, bitte beginnen Sie.
Na, Sie haben gefragt, ob die Urheberrechtsreform ein schwarzer Tag fürs Internet sei. Nein, ganz im Gegenteil. Endlich bewegt sich was. Nach 20 Jahren totalen regulatorischen Stillstands werden nun erstmals alle Urheber in ganz Europa einen einklagbaren Anspruch auf angemessene Vergütung erhalten. Das wird hier in Deutschland gerne unter den Teppich gekehrt. Diesen Anspruch werden sie gegenüber ihren Vertragspartnern haben, aber auch den Zweit- und Drittverwertern gegenüber, denjenigen also, die durch Werknutzungen Wertschöpfung betreiben, ohne direkte Vertragsbeziehungen zu den Urhebern zu haben und viel zu oft, ohne diese zu vergüten. Das kann so nicht weitergehen, weder volkswirtschaftlich noch kulturell, und deswegen lautet das Ziel der Richtlinie ja auch lizenzieren und nicht filtern. Dabei wird übrigens keineswegs die Vergütung des einen gegen die Freiheit des anderen eingetauscht, sondern es wird ein Ausgleich zwischen verschiedenen Grundrechten hergestellt. Die angeblich gefährdete Netzfreiheit ist dabei ein Fetisch. Wir lassen uns längst überwachen. Die digitale Welt, in der wir leben und die meisten von uns wirklich lieben, ist eine Welt voller Filter. Es ist schlicht unseriös zu behaupten, durch das Urheberrecht werde eine Überwachungsstruktur eingeführt. Wir haben sie längst und wir haben keine Kontrolle über sie. Genau da aber läge die Freiheit. Denn eine Freiheit ohne Regeln ist im Rechtsstaat nicht vorstellbar. Der Showdown in Straßburg ist kein Triumph der Reformunfähigen, wie ein beleidigter Markus Beckedahl beklagt. Er ist vielmehr ein Beleg für das vollständige Versagen der deutschen Netzpolitik. Einer Netzpolitik, die ideenlos und ohne Gestaltungswillen nur dann ihre Kräfte zu mobilisieren vermag, wenn es gegen etwas geht. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Das digitale Leben ist kein Ponyhof. Schon deshalb brauchen wir ein starkes Urheberrecht als Ausgleichsrecht zwischen den Kräften. Und auch, um vielfältige und berührende Inhalte in das Netz zu bringen und so ein kleines bisschen von dessen Regenbogenfarbe zu erhalten.
Herr Schiffer, jetzt sind Sie an der Reihe.
Ja, also diese Reform möchte die großen Plattformen treffen, aber sie wählt dafür Instrumente, mit denen sie eben auch kleine Plattformen treffen könnte. Diese Reform führt dazu, dass möglicherweise die Kreativität im Internet abnehmen wird. Diese Reform könnte dazu führen, dass wir im Internet noch öfter, als es heute schon der Fall ist, mit unzuverlässig arbeitenden Filtersystemen konfrontiert werden, die vermutlich nie in der Lage sein werden, Urheberrechtsschranken zu erkennen. Und vor allem, diese Reform hilft vielen Urhebern nicht, sondern schadet ihnen. Das gilt insbesondere für den Artikel 12, jetzt heißt er ja, glaube ich, Artikel 16, der GEMA und Co. erlauben könnte, wieder einen Teil ihrer Einnahmen an die Verlage und Labels auszuschütten. Dabei war diese Form der kalten Enteignung erst 2016 für illegal erklärt worden. Und so bleibt am Ende eine Reform, die das Urheberrecht nicht fit macht für die Zukunft und im Gegenteil sogar sehr vielen, vor allem den neueren, jüngeren Urhebern schaden wird.
Vielen Dank. Kommen wir doch direkt mal auf die Upload-Filter zu sprechen, die Sie beide erwähnt haben. Im Zentrum der Kritik der Urheberrechtsreform steht Artikel 13, beziehungsweise jetzt in der konsolidierten Fassung Artikel 17. Tritt die Urheberrechtsreform in Kraft, werden große Internetplattformen wie zum Beispiel YouTube verpflichtet sein, hochgeladene Bilder, Tonaufnahmen und Videos vor Veröffentlichung auf Urheberrechtsverstöße zu prüfen. Obwohl Upload-Filter nicht im Text der Reform, das ist wichtig zu erwähnen, explizit erwähnt werden, sagen Kritiker, Sie auch gerade, Herr Schiffer, dass dieser Überprüfungsprozess nur maschinell vollzogen werden kann, also eben mit diesen Upload-Filtern, die die Unmengen an Daten, wir sprechen hier von 400 Videos pro Minute, durchkämmen und aussortieren. Viele Internetnutzer sind nun besorgt. Sie behaupten, dass diese Filter nicht zu 100% richtig funktionieren werden. Als Befürworter der Urheberrechtsreform, Herr Hornschuh, wie nehmen Sie den Menschen diese Sorge?
Ehrlich gesagt, ich habe von Anfang an davor gewarnt, sozusagen argumentatorisch darauf zu setzen, dass dieses Wort in dem Text nicht vorkommt, weil das natürlich mit der Umsetzung des zu Regulierenden nichts zu tun hat, ob da jetzt dieses Wort drinsteht. Ja, wir werden nicht umhinkommen, Filtervorgänge auch weiterhin durchzuführen. Und aus Branchensicht ist es so, dass wir ganz entspannt davon ausgehen können, dass sich gar nicht groß was ändern wird im Verhältnis zu jetzt. Denn es geht um Lizenzierung, es geht nicht um Filterung, es geht nicht darum, Dinge zu verhindern. Und wir sind hier in einem Haus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der eine Pauschallizenz bei den Verwertungsgesellschaften eingekauft hat und deswegen quasi alles machen darf, bis hin zu rekreativer Werknutzung, bis hin zu Bearbeitung und allen möglichen Arten von Satire und so. Das heißt, also eigentlich ist es so, dass wir versucht haben, mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, genau das umzusetzen, was seit 20 Jahren oder sagen wir mal seit 10 Jahren von uns gefordert wurde, nämlich das Recht, um die User herumzuführen und Dinge zu vereinfachen. Das kann man tatsächlich aber nur, indem man irgendwo eine Haftung, eine Verantwortung zuweist. Und diese Verantwortung wird nun eben den Plattformen zugewiesen. Und sie werden verpflichtet zu lizenzieren, und zwar umfangreich, gegen pauschale Zahlungen. Und wenn sie lizenzieren und wenn sie die sogenannten Best Efforts durchgeführt haben, also das, was in ihrer Macht steht, dann werden sie gar keine Upload-Filter brauchen, die über das hinausgehen, was es heute schon gibt.
Herr Schiffer, wie sehen Sie das? Eine Bedrohung der Vielfalt des Internets? Durch Upload-Filter? Können Sie vielleicht auch ein Beispiel nennen, wie das passieren sollte?
Naja gut, es gibt ja Beispiele aus der Vergangenheit. Ja, es gab zum Beispiel diese Organisation Pink Stinks, das ist eine feministische Organisation. Die hat ein Video gemacht, ein kritisches Video über Germany's Next Topmodel. Und dann wurde dieses Video rausgefiltert. Dann wurde das zwar später irgendwann wieder online genommen, aber wir wissen, im Internet geht die Welt, dreht sich da ein bisschen schneller. Und das sind genau diese Dinge, die wir in Zukunft dann eben öfter erwarten können. Die GEMA hat ja einen Tweet gemacht, diesen berühmten Tweet, wo sie das Erkennen von Satire gleichgesetzt hat mit dem Einparken. Und daran sehen wir schon das Problem. Es mag Filter heute geben, die vielleicht Brustwarzen erkennen, aber das Erkennen von Satire beispielsweise, da sind sich die Fachleute ja nicht mal mehr einig. Und das werden wahrscheinlich solche Systeme nie können. Also Herr Hornschuh, Sie haben das jetzt mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verglichen und ich glaube, dass dieser Vergleich nur zum Teil zutrifft. Denn was wir als öffentlich-recht oder was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, ist ja jetzt nicht User-Generated Content. Die stellen sich ja nicht auf den Marktplatz und stellen dort ein Mikro auf und sagen viel Spaß, sondern das ist ja ein völlig anderes Modell. Wenn man es vergleichen muss dann und man unbedingt Vergleiche aus der Offline-Welt ziehen muss, dann ist es ja eher vielleicht ein Flohmarkt, wo jemand einen Picasso anbietet. Da ist natürlich dann auch nicht der Flohmarktsbetreiber dafür verantwortlich, sondern der Verkäufer, der dieses illegal kopierte Werk angeboten hat.
Also da wäre ich skeptisch, weil Hehlerei ist durchaus was, was auf Flohmärkten auch eindeutig nachvollzogen wird. Und der Unterschied zur nicht-digitalen Welt ist ein rein virtueller, denn wir haben in keinem Teil dieser Welt eine Situation, wo derjenige, der einen Markt betreibt, nicht haftet für ihm zur Kenntnis gekommene kriminelle Handlungen.
Genau, und so ist es ja bisher auch schon im Internet.
Ja, nein, aber wir haben aber eine Rechtsverkehrung im Moment im Internet, weil wir nämlich in Europa nun mal ein Rechtssystem haben, was ein Opt-in-System ist, urheberrechtlich betrachtet. Das heißt, man muss fragen, bevor man etwas tut. Und ich muss natürlich jetzt sozusagen bei Ihnen mal zurückfragen, über was für Räume reden wir hier eigentlich, wenn wir über Plattformen reden? Wir reden über öffentliche Räume und es gibt keinen öffentlichen Raum dieser Gesellschaft, der nicht durch die öffentliche Hand reguliert werden würde. Was ist das eigentlich für eine Vorstellung von Plattformen, dass wir sagen, ja, mach doch einfach. Ist uns
ja, aber
egal.
So ist es doch nicht. Sie haben doch vorher richtig gesagt, Kenntnisnahme. Und genauso ist es ja jetzt bei Plattformen auch. Wenn eine Plattform Kenntnis bekommt von einer Rechtsverletzung, genau das ist eben der Flohmarktvergleich, dann muss sie selbstverständlich das entfernen. Wenn sie es das nicht tut, dann kommt sie in die Haftung.
Diese suggerierte
Rechtsfreiheit und Anything-Goes-Mentalität, die herrscht doch da überhaupt nicht vor.
Die herrscht absolut
Es kann sein, dass die Regelungen Ihnen nicht weit genug gehen. Ja? Aber dass es da Regeln gibt, das ist doch hier der Fall. Also Notice and Takedown ist eine Regel.
Genau, es sind ja auch bereits sogenannte Upload-Filter im Einsatz bei YouTube, oder nicht?
Diese Filter filtern etwas, was unser öffentlicher Raum ist, der Raum für politische Meinungsbildung ist, für Informationen ganz stark, mehr denn je, der Raum ist, wo über Netzwerkeffekte eben auch die Aufheizung von Diskursen stattfindet. Und wir haben keinerlei Einfluss, wir haben ja noch nicht mal Einsicht in die Kriterien, nach denen die Filterung dort vorgenommen wird. Dieses Pinkstings-Beispiel ist ein wunderbares Beispiel dafür. In Zukunft hätte nämlich Pinkstings einen Rechtsanspruch nach dem False Positive, also nach der fehlerhaften Detektion durch einen Filter. Das Bizarre an dieser Diskussion ist doch, dass tatsächlich diejenigen, die auf die Straße gehen, zu ganz großen Teilen dagegen diskutieren, ein Recht eingeräumt zu bekommen. Das finde ich einfach wirklich auch erstaunlich, weil der Prozess der Aushandlung dieses ganzen Kompromisses hat doch so viele Zugeständnisse von allen Seiten gefordert, selbstverständlich auch von Rechteinhaberseite. Es ist an so vielen Stellen deutlich gemacht worden, dass man sich bewusst ist der Risiken für die freie Meinungsäußerung, aber man muss eben auch sehen, dass wir es hier eben nicht mit öffentlichen Räumen in öffentlicher Hand zu tun haben, sondern wir versuchen ein Stück weit das Regulativ des Rechtsstaats zurückzugewinnen.
Dagegen kann man ja nichts haben. Also wie gesagt, ich hätte mir auch vorstellen können, wenn man das nur gemacht hätte für lizenzierte Inhalte, dass es dann auch eine geringere Diskussion gegeben hätte. Aber dieses Pinkstings-Beispiel ist für mich trotzdem das richtige Beispiel, weil natürlich diese Upload-Filter in Zukunft sehr viel öfter anschlagen werden und wir werden diese Zuverlässigkeit halt nicht haben. Wir haben sie heute eben nicht. Wir haben heute schon Probleme mit diesen Upload-Filtern. Wir werden sie in Zukunft haben.
Aber also, an der Stelle wird doch die Debatte dann eben wirklich auch unanständig, weil wir tun so, als ob eine Upload-Filter-Struktur, eine Zensur oder Filterstruktur erst etabliert werden würde. Wir haben sie aber. Und wir haben als Gesellschaft keinerlei Einfluss darauf. Das kann doch gar nicht akzeptabel sein.
Ja, natürlich, aber das ist doch eine andere Diskussion. Also, dass wir eine größere Diskussion über Regulation haben müssen, dass wir diese Plattform regulieren müssen, dass wir natürlich mehr Einfluss haben müssen auf die Algorithmen. Das ist ja vielleicht Konsens, den wir hier herstellen können. Aber ich glaube nicht, dass das Urheberrecht dafür das richtige Mittel ist.
Kommen wir zu einem anderen Artikel. Wir haben jetzt über Artikel 13 bzw. 17 gesprochen. Der Streit fokussiert sich ja auch auf die Artikel 11 und 12 bzw. jetzt 15 und 16. Artikel 16, vormals eben Artikel 12, würde Verlage wieder an den Erlösen der Verwertungsgesellschaften, vor allem der VG Wort, beteiligen. Kritiker bemängeln, dass diese Regelung zum Nachteil der Autoren ausfällt und bereits 2016 vom Bundesgerichtshof für unzulässig erklärt wurde. Herr Schiffer, Sie bezeichnen das als kalte Enteignung. Machen Sie es doch mal konkret. Inwiefern würde Sie das kalt enteignen?
Es ist eine Urheberrechtsabgabe, die den Urhebern zusteht. So wurde das auch eben vom BGH und dann später vom EuGH beschlossen. Ich selbst habe einen kleinen Verlag, das ist ein ganz kleiner Indie-Verlag. Wir bezahlen unsere Autoren, auch wenn uns das sehr, sehr schwer fällt. Und was mich jetzt zum Beispiel persönlich betrifft, bei mir machen diese Einnahmen etwa 10% meines Einkommens aus. Es gab eine dicke Nachzahlung, als endlich diese Einnahmen mal den Urhebern, so wie es sich gehört, zugesprochen worden sind. Und in Zukunft könnte es eben wieder kommen, dass 30-50% an die Verlage gehen. Und das würde dann bei mir halt heißen, dass dann ich 5% weniger verdiene. Und das ist genau der Unterschied, den es ausmacht, sich vielleicht was ansparen zu können oder mal in den Urlaub zu fahren. Und das bei einer Reform, die sich eben auf die Fahnen schreibt, den Urhebern zu helfen, ja, zu nützen, finde ich, ist das schon ein sehr bemerkenswertes Ergebnis einer solchen Reform.
Ich glaube, dass das ein systemisches Missverständnis der Gesamtsituation ist. Erstens ist es eine Kannbestimmung, das liegt daran, dass es... das wollte ich ja gerade sagen. Ja. Man führt sie deswegen an, ich meine, wir haben es mit einer europäischen Regulierung zu tun. Ja. Sie gehen die ganze Zeit, Sie reden nur von deutschen Verhältnissen. Wir haben aber das VGG hier, das Verwertungsgesellschaftengesetz. Und das heißt, bei uns gibt es überhaupt gar keine große Relevanz, die sich aus dieser Regelung ergibt, weil das bei uns schon geklärt ist. Es ist einfach so, dass wir auch in der GEMA zum Beispiel eine Situation haben, wo wir selbstverständlich Verteilungskampf haben im Inneren. Das ist ganz normal. Ne? Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Und wir haben eine Verwertungsgesellschaft in der GEMA, wo Autoren und Verlage gemeinsam agieren. Das hat den irrsinnigen Vorteil, dass wir eine riesenhaft größere Marktmacht gemeinsam haben, weil wir nämlich das Weltrepertoire in den deutschen Markt einbringen können, über die Verlage. Das heißt, wir alle gemeinsam haben einen viel größeren Kuchen zu verteilen. Wenn wir die Verlage rausnehmen, für die VG Wort würde das bedeuten, dass sie sich auflösen müsste und eine Neugründung stattfinden müsste, hätten wir einen sehr, sehr viel kleineren Kuchen zu verteilen. Das heißt, die Rechnung geht gar nicht auf, die sie aufmachen, denn sie haben mit den Verlagen in der VG sehr viel mehr Aufkommen, als sie es ohne die Verlage hätten.
Herr Schiffer, überzeugt Sie das?
Nein, überhaupt nicht. Wenn diese Marktmacht so gegeben sein soll, wie erklärt es sich dann, dass laut den Zahlen der Künstlersozialkasse ein Autor zum Beispiel ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 18.000 Euro hat?
Was hat also, das denn jetzt mit der Beteiligung von Verlagen und Verwertungsgesellschaften zu tun?
Naja, offensichtlich ist ja die Marktmacht da nicht so groß ausgeprägt gewesen und ich sehe auch nicht, also ich verstehe das dann vielleicht auch wirklich nicht.
Ja, das glaube ich auch und haben wir auch die Zeit jetzt nicht. Das Problem ist, dass Sie auch verkennen, dass in der VG Wort über die Verteilung der zukünftigen Einnahmen ohnehin neu entschieden werden muss. Das heißt, dann sollten Sie sich in der VG Wort einbringen, dann sollten Sie Ihre Kollegen dazu bringen, sich in der VG Wort zu engagieren, denn die Verteilungsschlüssel innerhalb der Verwertungsgesellschaften können nur von den Mitgliedern festgelegt werden. Und da hat ein Verlag dann auch keine Sperrminorität oder Majorität.
Ja, natürlich werde ich mich in der VG Wort engagieren, aber ich finde die Aussicht trotzdem bemerkenswert, dass quasi mir als Urheber durch eine Urheberrechtsreform in Zukunft Einnahmen entgehen können.
Na, da muss man halt einfach dann gucken. Es geht eben nicht um die absolute Einnahmen, die entgehen, sondern es geht, wenn, dann um etwas Relatives.
Ja, aber wie groß kann der Kuchen denn gewesen sein und wie groß kann der denn angewachsen sein, wenn wir solche Einnahmen haben bei Autoren? Also offensichtlich scheint es ja die letzten 50 Jahre nicht wirklich funktioniert zu haben.
Entschuldigung, aber das haut so wirklich nicht hin.
Gut, dann kommen wir zu einem anderen Thema, wenn wir jetzt hier keine Einigung finden können. Herr Hornschuh, in Deutschland sind über 100.000 Menschen gegen die Reform auf die Straße gegangen. Hm. Sind diese Menschen alle falsch informiert?
Also vor allem sind sie nicht bezahlt und sie sind keine Bots, um das einmal gesagt zu haben. Selbstverständlich ist das absolut ernst zu nehmen, dass diese Menschen Ängste haben. Und ja, ich glaube, sie sind zu großen Teilen falsch informiert über die Details, über die Schärfe, die Tiefe dessen, was hier tatsächlich verhandelt wird. Gleichwohl, und das möchte ich wirklich völlig unmissverständlich gesagt haben, nehme ich die Sorgen total ernst. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Man ist vielleicht 16 oder 13 und jemand erzählt einem, der wesentliche Lebensraum, in dem man sich ausdrückt, indem man sich sozialisiert, irgendwie wird einem möglicherweise genommen. Das ist unbegreiflich, was das für eine Angst auslösen muss. Und damit muss man umgehen, da muss man ganz offensiv versuchen, jetzt in eine Kommunikation zu kommen. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass ich unglaublich wütend bin über diejenigen, die mit einer solchen Verantwortungslosigkeit und auch kalkuliert eine solche Angst verbreitet haben.
Genau, es gab ja offenbar eine Einflussnahme auch von Konzernen. So sagte ja YouTube-Chefin Susan Wojcicki, dass diese Reform eine Bedrohung eben für den Lebensunterhalt der YouTuber darstelle und sie womöglich sogar auch den Dienst einstellen müsse. Herr Schiffer, stecken wir in diesem Schlamassel jetzt auch, weil Konzerne unberechtigte Ängste geübt haben?
Ja, sicherlich.
Geschürt haben, pardon.
Ja, sicherlich vielleicht auch, aber natürlich gab es ja von der Gegenseite auch. Also ich meine, ich möchte daran erinnern, dass in der FAZ jemand, der eine Firma betreibt, die auch Urheberrechtsverletzungen aufdeckt, dort als Journalist geschrieben hat und diese Demonstranten als Bots bezeichnet
hat. Das stimmt nicht, beides stimmt nicht.
Doch,
er wurde nicht als Journalist bezeichnet und er hat die Demonstranten nicht als Bots bezeichnet, sondern auf das Missverhältnis der Größenordnung von Online-Protesten und Protesten auf der Straße
hingewiesen. Also Herr Hornschuh, ich habe es heute nochmal nachgedacht. gelesen. Es findet sich in diesem Artikel der Satz, und dann kamen die Bots. Also ich weiß nicht, was das anders
sein soll. Und da steht drin, dass die Bots auf der Straße waren?
Also das finde ich jetzt wirklich eine Petitesse.
Und nee, entschuldige, das ist keine Petitesse. Hier werden Dinge aufgebauscht, die einfach strategisch genutzt werden.
Niemand würde behaupten, dass Bots auf der Straße waren, weil Bots unsichtbar sind. Also das ist doch völliger Unsinn. Das ist doch jetzt wirklich eine semantische Ding.
Selbstverständlich nicht um die Demonstranten dabei.
Und es war nicht so, dass er bei allen Artikeln als Journalist aufgetreten ist, aber bei manchen. Und das, finde ich, geht auch weit genug. Also ich finde, das ist tatsächlich irgendwie eine in gewisser Weise auch eine Entgleisung, die dann da passiert ist. Ja. Und natürlich hat YouTube dort ein Interesse, aber ich glaube, es ist einfach zu einfach zu sagen, dass die Datenschützer, die Netzaktivisten, die Bürgerrechtsaktivisten, der Beauftragte für Meinungsfreiheit der UN, alles irgendwelche Leute sind, die eben auf der Payroll von Google sitzen.
Das hat auch niemand behauptet.
Oder, okay. Also es wurde immer wieder behauptet, dass sozusagen diejenigen, die das machen, auf der Seite der großen Konzerne stehen würden, der großen Netzkonzerne. Und auf der anderen Seite stehen aber natürlich auch große Konzerne. Ja, der Springer-Konzern war dafür, Vivendi war dafür. Und es ist eben manchmal so, man muss die Sachen am Inhalt diskutieren und man kann nicht ad hominem irgendwie sagen, nur weil jetzt zufällig irgendwie auch große Konzerne die eigene Position unterstützen, dass es deswegen nicht berechtigt wäre, die Kritik. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an, ja, es ist, nee, ich sag's lieber nicht, weil es ein zu schiefer Vergleich.
Okay, dann schneide ich mal kurz
ein. Genau, sorry.
Schneide ich mal kurz ein. Herr Schiffer, Sie sprechen von einem Schaden für die politische Kultur. Mich würde interessieren, hätte man das auch durch einen anderen Diskurs verhindern können? Oder gäbe es beispielsweise auch einen Kompromiss, den beide Parteien hätten schließen können?
Es ist doch völlig klar, dass viele dieser Demonstranten auch Leute wie den Herrn Voss sehr ungerecht angegangen haben. Und da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch nicht, wenn Politiker zum Beispiel selber auch zeigen, dass sie vielleicht von der Materie nicht so viel Ahnung haben, was immer wieder mal passiert ist. Also Stichwort, dass irgendeine Meme-Kategorie bei Google herbei halluziniert wird. Und das macht dann natürlich schon einen Unterschied, ob irgendwie vielleicht Jugendliche entgleisen oder ob es die politische Klasse tut. Und vielleicht muss man den Gegnern tatsächlich auch vorwerfen, dass es ihnen nicht gelungen ist oder zu spät gelungen ist, auch auf die Alternativen, die diese Reform hätte hinzuweisen, beziehungsweise diese zu popularisieren. Ich meine, Herr Hornschuh, was wäre denn so schlimm da, wenn man zum Beispiel Paragraph oder Artikel 2 geändert hätte und gesagt hätte, okay, wir nehmen nur die Sachen in dieses Gesetz, bei denen es eben auch Urheberrechtsverletzungen gibt, die diese vertreten. Was wäre daran das Problem?
Also ich höre ja immer wieder in diesen Diskussionen Sätze, die anfangen mit, ich bin ja nicht gegen das Urheberrecht, aber. Und dann kommt irgendwas, was gegen das Urheberrecht ist. Und das unterstelle ich Ihnen jetzt überhaupt nicht, denn Sie sagen ja zu Recht. Aber diskursiv, wir sind ja jetzt gerade beim Diskurs, ist das ein Problem, mit dem wir es zu tun haben. Und das Urheberrecht schützt halt eben Urheber in ihrem Verhältnis zu ihrem Werk, unabhängig davon, ob wir es jetzt mit einem YouTuber zu tun haben oder mit dem Komponisten einer Symphonie oder einer Oper.
Ja.
Und das heißt also, wenn wir nicht das grundsätzliche Verständnis eines umfassenden Rechtsanspruchs und eines umfassenden Schutzanspruchs hier beibehalten, dann ist genau das, steht genau das im Raum, was immer mit dem Aber abgetrennt wird, dann wird nämlich das Recht als solches dekonstruiertes Urheberrecht. Und ich meine, achten Sie mal drauf, in wie vielen Fällen uns Leute erzählen, mach doch mal mehr Creative Commons oder wie wäre es denn mit Fair Use? Und damit wird aber unser Rechtssystem ausgehebelt. Damit
ist es in den USA ausgehebelt?
Wir haben in den USA kein Urheberrecht, sondern ein Copyright. Das ist ein völlig anderes Recht.
Ja, und kommt der Kreative nicht zu ihrem Recht? Ist Disney jetzt in den USA schlecht aber dann gestellt?
Allerdings. Und mit was für einem
Neid?
Ja, natürlich. Und mit was für einem Neid blicken die auf unser Urheberpersönlichkeitsrecht? Mit was für einem Neid blicken die auf unser System der kollektiven, selbstverwalteten Verwertungsgesellschaften? Mit was für einem Neid blicken die auf unseren Rechtsanspruch, der einklagbar ist, auf angemessene Vergütung, die vor Gerichten verhandelt werden können? Das gibt es dort alles nicht. Dort gibt es hingegen ein Work Made for Hire. Dort gibt es ein Total Buyout System. Ich zahle einem Studenten 150 Euro oder Dollar und dafür gehört mir alles, was er komponiert hat. Und das ist Ghostwriting, das ist bei uns verboten. Das ist Copyright und nicht Author's Right. Und wir haben in Kontinentaleuropa nun mal ein anderes Recht.
Herr Schiffer, Herr Hornschuh, am Schluss der Streitkultur fragen wir immer, gibt es ein Argument Ihres Gegenübers, das Sie vorher noch nicht so bedacht hatten und das Sie womöglich auch überzeugt? Herr Schiffer.
Ich glaube, dass mich möglicherweise dieses Argument überzeugt hat mit dem Artikel 12. Allerdings müsste ich dafür erst einmal verstehen.
Herr Hornschuh?
Ich kann es nicht so konkret machen, aber ich habe den Eindruck, dass wir im Gespräch bleiben sollten, Herr Schiffer.
Weil
ich nämlich tatsächlich den Eindruck habe, dass wir reden können. Und ich glaube, der Schaden für die politische Kultur, den Sie beschreiben, macht mir wirklich Sorgen. Der macht mir Angst, weil wir können uns das nicht leisten, aus dem Gespräch herauszufliegen. Insofern möchte ich es nicht an einem Detail festmachen, aber an der Art, wie wir miteinander reden können, das würde ich mir häufiger wünschen.
Allerdings. Vielen Dank, Herr Hornschuh. Das war sehr nett.
Sehr gerne.
Herr Hornschuh, Herr Schiffer, vielen Dank für die Diskussion. Das war's von der Streitkultur. Ich bin Raphael Smartsoch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute.